Wir merken, wie schnell wir uns täuschen lassen können. Und dann fällt es uns, das merken wir auch, schwer, so die Realität zu akzeptieren. Also bei dem Bild merken wir das aus. Nee, das geht ja gar nicht. Wir überlegen die ganze Zeit, so ging es mir auch, als ich wusste ja, wie es ist, komisch. Und man braucht so eine ganze Zeit, bis man dann wirklich schnallt, nee, das ist es nicht. Aber was man so da sieht und was man verinnerlicht, da sagt man, nee, das ist doch verkehrt. Und genau das kennen wir in unserem Leben in anderen Bereichen auch. Da gibt es einen Menschen, den kennen wir schon seit Jahren. Und plötzlich auf einmal lernen wir Seiten an ihm kennen, die uns vollkommen fremd sind. Wir sagen, das gibt's doch gar nicht. Und das ist auch in unserem Glauben manchmal so. Sabine hat das so schön gesagt, jeder von uns hat auch eine gewisse Vorstellung von Jesus, wer ist und was er handelt, wir haben eine gewisse Theologie. Und da halten wir dran fest und dann passiert irgendwas und plötzlich auf einmal merken wir, nee, Jesus ist ja ganz anders, wie ich dachte und er handelt ja ganz anders, wie ich das so gewohnt bin. Und das ist etwas Normales, das gehört bei uns im Glauben dazu, dass wir uns täuschen und auch unserem Glauben eine falsche Vorstellung bekommen. Und deswegen sagt Jesus, er gebietet Gott auch, macht euch kein Bild von Gott. Und da geht es nicht nur darum, dass wir sagen, ja, das ist jetzt hier mein Gott, so nicht anders. Und dann bleiben wir dran hängen, und wir sind nicht bereit, das zu ändern. Und die Herausforderung bei uns ist, dass wir nicht an einer Täuschung festhalten, an einer Vorstellung, die wir vielleicht von Gott haben, und wie er handelt, sondern dass wir uns immer wieder neu drauf einlassen, dass Jesus uns neu begegnen kann. Dass wir neu wissen können, kann Gott oder Jesus kann anders sein. Dass wir uns da eine innere Bereitschaft haben. Und genau um dieses Thema geht es in diesem Text, den wir heute auch gehört haben. Es geht darum, dass wir uns bewusst werden unserer Täuschung, dass wir uns dieser Täuschung stellen, aber dann auch uns korrigieren lassen. Lukas beginnt den Abschnitt mit einer ganz wesentlichen Aussage. Er sagt, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Es ist interessant, wir haben es vorhin gehört, Sabine hat es gesagt, im Kapitel vorher ist Jesus voll des Heiligen Geistes und was passiert? Er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt, um vom Teufel versucht zu werden. Schon eine Aussage, die passt uns vielleicht nicht, aber das sagt die Bibel. Und dann besteht Jesus diese Prüfung und dann wird er wieder vom Heiligen Geist jetzt zurück nach Galiläa geschickt. Das ist im Norden von Israel. Und dann nach einiger Zeit kommt er auch nach Nazareth. Das ist sein Heimatdorf. Also er ist nicht geboren, in Bethlehem geboren, aber aufgewachsen. Die größte Zeit seiner Jugend und seines Erwachsenseins hat er in Nazareth verbracht. Und Jesus hat den Heiligen Geist. Und ich finde wichtig, dass wir uns bewusst machen, Jesus hat nicht nur den Heiligen Geist, sondern er gebraucht ihn auch. Er lässt sich immer wieder vom Heiligen Geist zeigen, was ist jetzt dran, was ist nicht dran, was soll ich sagen, was soll ich nicht sagen. Jesus sagt, ohne den Vater kann ich nichts tun. Er handelt nie autonom, sondern immer in diese Abhängigkeit von Gott und dazu braucht er den Heiligen Geist. Und das ist so spannend, wenn wir in der Bibel mal nachschauen, wie verhält sich Jesus? Der Mann war ja gefragt. Da kamen ja tausende von Leuten, haben mitbekommen, der hat geheilt und hat Wunder getan. Dann kommen sie alle auf ihn zu und sagen, Jesus, du musst jetzt kommen. Meine Tochter ist gestorben oder mein Sohn. Komm, du musst heilen, du musst kommen. Jesus hat sich aber nie von irgendwelchen Menschen, von Nöten und von echten Situationen bestimmen lassen. Sondern er wusste immer im richtigen Moment, gehe ich da mit, gehe ich da nicht, handle ich oder handle ich nicht. Er hat vielen Menschen vom Kopf gestoßen, weil sie das nicht verstehen haben. Auch als der Lazarus gestorben ist, dann sagt Maria, ja, wärst du früher gekommen, dann wäre alles okay gewesen. Bis zu spät. Aber Jesus wusste, nein, es soll noch nicht sein. Und Jesus konnte sich in der größten Trubel von Menschen zurückziehen, in die Einsamkeit, um mit seinem Vater allein zu sein. Und deswegen konnte er auch allen Versuchungen einfach widerstehen. Er hat seine Stärke, seine Kraft, seine Leitung und seine Leistung allein sich von dem Heiligen Geist schenken lassen. Der 1965 verstorbene evangelische Publizist, Pfarrer und Theologe Fritz Rienecker, dem wird die meisten von euch weniger was sagen, aber wenn ihr mal ein Lexikon habt, dann wisst ihr, wer das ist, ein Bibellexikon, ganz bekannter Mann in der evangelikalen Bereich, der hat mal einen ganz interessanten Satz gesagt, sehr weise Worte, wie ich finde. Er sagt, wir haben oft weithin die Bereitschaft für die Führung durch den Geist Gottes verloren. Und darum das Durcheinander. Rienecker spricht, so finde ich, das aus, was wir alle erleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die politische Situation, die wirtschaftliche Situation anschaut, nicht nur bei uns, weltweit, dann wünschen wir uns doch, dass diese Menschen, die Verantwortung in Wirtschaft und Politik tragen, sich von Gott mal leiten lassen. Dass der ihnen irgendwie sagt, hier, was macht ihr da, ändert das doch mal. Aber ich glaube, dass es nicht nur die Situation in unserer Gesellschaft und in der Welt ist, sondern es geht manchmal auch um unsere ganz persönliche, kleine Welt. Und da wünschen wir uns doch ganz häufig, weil es so durcheinander geht und drunter geht, dass wir Orientierung, Ruhe und Führung haben. Und ich glaube, die Lösung ist es nicht eine Optimierung und ein besseres Management, sondern es geht darum, dass wir den Heiligen Geist so gebrauchen, wie es Jesus gemacht hat. Als Ruhepol, als Kraftquelle und als Kompass. Und das will Jesus. Gottes Geist leitet Jesus also jetzt in sein Heimatdorf Nazareth und dort angekommen macht er was? Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Jesus geht am Sabbat aus Gewohnheit in die Synagoge. Das heißt, ein damaliger frommer Junge ist mit 5 Jahren in die Synagoge gegangen. Und dann ist er Sabbat für Sabbat jedes Mal in die Synagoge gegangen. Und für Jesus war der Synagogenbesuch ein festes Bestandteil seines Lebens. Es war eine Selbstverständlichkeit. Es gab keine Diskussion, gehe ich dahin oder nicht. Nein, das hat er gemacht. So wie manche von uns regelmäßig um 20 Uhr abends die Tagesschau gucken, so ist Jesus am Samstag, am Sabbat, in den Gottesdienst gegangen. Am Anfang immer nur in Nazareth, vielleicht war er auch mal woanders, nachher, als er seinen Dienst tat, ist er dorthin gegangen, wo er gerade war. Am Sabbat ist er in den Gottesdienst. Und ich habe mich gefragt, warum Jesus regelmäßig in den Gottesdienst gegangen ist. Denn wenn es jemand nicht nötig hat, in den Gottesdienst zu gehen, dann ist es doch Jesus, oder? Ich sage euch manchmal, mir geht das auch so. Wenn ich jetzt nicht dienstverpflichtet wäre, würde ich nicht unbedingt immer in den Gottesdienst. Im Urlaub gehe ich manchmal nicht in den Gottesdienst. Und ich denke, ja, du hast doch genügend Heiligen Geist, du liest ja genügend Bibel, du bist ja wirklich mit Jesus unterwegs. Brauche ich doch Sonntag nicht in den Gottesdienst gehen. Und ich habe mich gefragt, warum geht Jesus in den Gottesdienst? Also, er musste doch nichts Neues aus der Bibel lernen, der musste doch nichts von Gott Neues lernen und er musste doch auch nicht von sich selbst etwas hören, von dem Messias. Damals gab es das Neue Testament ja noch nicht. Und Jesus, der selbst Gott ist, auf den der Heilige Geist ruht, der jederzeit einen total heißen Draht zu Gott hatte, der geht trotzdem jeden Sonntag in den Gottesdienst. Jeden Samstag, Sabbat. Und ich glaube auch nicht, dass die Gottesdienste damals, anders wie bei uns, so peppig waren und modern waren. Ich weiß nicht, ob es einen Lobpreis gibt. Also es soll nicht eine Abwertung. Ich finde Lobpreis super und das soll auch sein. Aber ich glaube gar nicht, dass es so wahnsinnig emotional immer war. Von der Regel war es so, dass ein Gottesdienst in einer Synagoge dann geführt werden konnte, das gilt bis heute, wenn 10 männliche Männer anwesend waren. Und Nazareth war damals nicht wie heute eine Stadt, das war ein Kaff. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine wahnsinnige Dynamik in der Synagoge gewesen ist. Und trotzdem geht Jesus in diesen Gottesdienst. Und warum nur? Und dazu passt auch die Aussage, die der Schreiber des Hebräerbriefes an die Christen in Jerusalem macht. Und er warnt sie, er sagt, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Und ich könnte euch jetzt einige Gründe bringen, warum man in den Gottesdienst gehen soll. Aber ich möchte euch aus meiner Sicht einen der wesentlichen Gründe geben. Und das ist, dass Gott selbst anwesend in dem Gottesdienst ist. Jesus sagt nicht ohne Grund, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte. Und ich frage euch, ist euch immer bewusst, dass jetzt Gott gerade in diesem Moment hier anwesend ist? Weißt du, wie es euch Knies gibt, jetzt in Taiwan, wo ihr viel schwieriger in Gottesdienst seid. Ist Gott immer für euch anwesend dann da? Mir ist das nicht immer bewusst, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich ein emotionaler Mensch bin und bei mir ist oft das, was ich merke, dann davon abhängig, spüre ich etwas oder spüre ich etwas nicht. Merke ich, wenn ich innerlich betroffen bin, dass Jesus ist da oder Gott ist da? Und wenn ich nichts spüre, denke ich, na, ist er vielleicht gar nicht so da. Doch das Entscheidende ist nicht, ob wir jetzt Jesus spüren im Gottesdienst oder nicht. Er ist einfach da. Und das zeigt unser heutiger Text sehr deutlich. Obwohl Jesus, der ja der lebendige Gott ist, leibhaftig in der Synagoge im Gottesdienst anwesend ist, er sogar noch aus der Bibel vorliest, sogar noch auslegt, erkennen alle Anwesenden, keiner der Anwesenden, dass Jesus da ist. Jesus ist da, muss sagen, nö, da ist kein Gott. Das ist nicht Gott, der ist nicht da. Und das hört nicht auf. Das ist nicht nur, dass sie das nicht akzeptieren wollen. Bei ihnen geht ja das so weit, dass sie ihn nachher sogar aus der Synagoge rausschmeißen und nachher sogar töten wollen. Jesus geht regelmäßig in den Gottesdienst, weil für ihn der Gottesdienstbesuch, egal wie es ist, ein Raum ist, wo Gott anwesend ist, wo der Heilige Geist wirkt. Gott segnet Gottesdienste und die Menschen, die zu ihm kommen. Und ich finde es immer gut, sich anzugucken, welche Gewohnheiten hat Jesus und die sollten wir uns übernehmen. Und Jesus hatte mehrere Gewohnheiten, aber drei will ich euch mal nennen. Jesus pflegt die Gewohnheit, immer die Gemeinschaft mit dem Vater zu suchen. Egal welche Situation war und die Menschen haben ihn bedrängt, dann ist er abgehauen, hat gesagt, ich muss erst die Zeit mit meinem Vater haben. Und dann kam er zurück und hat gewirkt. Er war es gewohnt, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Das hat er gelernt, das kann man vielleicht manchmal nicht so ad hoc, aber einfach an Jesus dranbleiben und sich leiten lassen. Und er hatte sich daran gewöhnt, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Jesus ist im Gottesdienst und dann heißt es, als Jesus aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Wir wissen ja, Jesus ist ja in Nazareth aufgewachsen. Und selbst wenn er da bekannt war, jeder kannte ihn ja dort in Nazareth, dann wirkt diese Stelle, finde ich, über diese Aussage so ein bisschen schräg. Da stellt sich Jesus hin und dann sagt er was, liest dann noch aus der Bibel vor, gerade die Jesaja-Rolle. Und bisschen schräg. Würde bei uns jetzt auch nicht jeder machen, aber Jesus macht das irgendwie. Aber da müssen wir verstehen, wie das in dem damaligen Synagogengottesdienst abgelaufen ist. Das war anders wie bei uns. Wenn jemand etwas im Gottesdienst sagen wollte, und das war nur den Männern vorbehalten, wenn sie ein gewisses Alter haben, stellte er sich hin und dann war da der Synagogenvorsteher oder Diener, der hat das gesehen und gesehen, ah, da steht einer, der möchte was sagen. Und dann hat er ihm die Erlaubnis gegeben, du darfst jetzt was vorlesen, du darfst was auslegen, bitteschön. Und genau das macht Jesus. Jesus stellt sich ja hin, ein Zeichen für den Synagogenvorsteher, der will was sagen. Und dann bekommt er die Rolle des Jesaja-Rolle ausgeliefert. Und das lässt darauf schließen, dass es am Ende des Gottesdienstes war. Denn am Anfang des Gottesdienstes hat man immer ein Stück aus den 5 Büchern Mose ausgelegt. Den Abschnitt am Ende, der Abschluss, den bildete eine Lesung der prophetischen Bücher. Und da war auf einmal Jesaja dran. Also er hat sich nicht ausgesucht, er hat in die Jesaja-Rolle gereicht. Es gab kein Buch wie damals mit Blättern, sondern es waren Rollen, Pergamentrollen, die zusammengerollt. Und Jesus kriegt diese Jesaja-Rolle, rollt sie auseinander und dann guckt er nach, bis er auf die Stelle Jesaja 61 stößt. Und dann liest er das vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Dem Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Diese Worte, die schlagen ein wie eine Bombe. Stellt euch vor, wir haben einen Gottesdienst und wir hören eine Predigt davon, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und dann steht eine Person aus unserem Kreis, den wir schon seit Geburt an kennen, auf und sagt, ich muss euch was sagen, ich bin Jesus. Ich bin wiedergekommen. Da würden wir alle sagen, also ob der so ganz klar ist, weiß ich auch nicht. Aber so verrückt wie das klingt, genau das passiert. Und Jesus sagt dann, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Und wie reagieren die Nazarener? Super, Jesus, super, endlich, du bist der Messias, du bist da. Haben wir die ganze Zeit drauf gewartet? Haben das schon immer geahnt? Nein, sie sehen Jesus nicht. Sie sehen Jesus nicht den Messias, sondern den Sohn vom Zimmermann Josef. Jesus kennen sie schon, als er ein kleiner Junge war. Und er ist Teil ihrer Geschichte geworden. Für sie ist Jesus bestimmt ein toller Mensch. Aber er ist ganz bestimmt nicht der Messias. Weil sie sich vorstellen können, dass Jesus wirklich Gott ist, ist er für sie eigentlich so ein Blinder. Einer, der sich wichtig machen will. Und deswegen fordern sie von ihm hier, beweise deine Messianität erstmal, bevor du behauptest, der Messias. Und Jesus geht dann ein auf diese Diskussion und erinnert sie an 2 Propheten des Alten Testaments, der Elia und der Elisa. Und da gibt es 2 Stellen und die erwähnt er. Da war so, dass das jüdische Volk, zu denen eigentlich diese 2 Abgesandten kommen sollten, eigentlich von dem Volk abgelehnt wurden. Sie wurden nicht als Abgesandte Gottes angesehen. Und dann hat Gott eben nicht die Propheten dorthin geschickt, wo sein Volk war, sondern zu heidnischen Leuten. Den Elia schickt Gott nicht zu den jüdischen Witwen, sondern zu einer heidnischen Witwe. Und den Elisa, der kam nicht zu den aussätzigen Juden Israels, sondern den hat er zu einem Syrer geschickt. Und Jesus macht damit deutlich, dass er in Nazareth nicht wirken kann, weil die Menschen keine Bereitschaft haben, sich auf Jesus einzulassen. Anstelle zu vertrauen, dass Jesus wirklich Gott ist, dass der Messias ist, schlägt so ihre Abneigung dann in Wut und Hass um. Und das falsche Verständnis von Jesus, wie er handelt, Und das kann auch dazu führen, dass wir auch Jesus und sein Wirken nicht immer erleben können. Und das hat eine Folge. In dem Parallelbericht, den uns Markus liefert zu diesem Bericht, da heißt es, und das ist eine steile Aussage, deshalb konnte er dort keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Ich kann mich noch sehr gut an eine Evangelisation erinnern, damals, als ich vor der Gemeinde in Bad Nauheim Prediger war. Meine Gemeinde hat mit drei weiteren Gemeinden aus Friedberg und aus Bad Nauheim, haben wir zusammen eine große Evangelisation durchgeführt. Und wir hatten den Ulrich Pazani gehabt. Und das hat viel Zeit, viel Kraft und viel Geld gekostet. Und als diese 10 Tage Evangelisation um war, waren kaum Leute zum Glauben gekommen. Ich glaube, es waren nur 3 Leute. Und das war ziemlich frustrierend. Und als Leitungsteam hatten wir uns ja wieder getroffen und hatten dann ganz schnell einen Schuldigen gefunden. Es lag an Pazani. Ja, seid doch mal ehrlich, so denkt man doch. Tun der alle so? Nee, ich habe auch gedacht, nee, Pazani, zu alt, da hätte man einen jungen anderen haben sollen. Und dann so einer, der noch vollmächtiger ist, der voll Gottes Geist ist und dann hätte es da reingehauen und so weiter. Ja, was passiert? Doch wenn wir uns die Situation in Nazareth anschauen, dann sehen wir sehr deutlich, wo das Problem liegt. Es liegt nicht an Jesus, nicht an seiner Art und Weise, wie er predigt und wirkt. Es liegt nicht daran, dass Jesus zu wenig Heiligen Geist hat. Der ist voll Heiligen Geist. Da quillt es aus jedem Knopfloch hervor. Voll. Er hat volle Vollmacht von Gott. Darum, der Grund, warum seine Botschaft nicht ankommt, warum er so wenig Wunder nur tun kann, liegt an dem, dass die Menschen nicht die Bereitschaft haben, dass Jesus wirklich Jesus ist und dass er wirken kann in ihrem Leben. Es wirkt in dieser Stadt nicht, in anderen Städten drumherum passiert das, in Galiläa schreibt ja noch Lukas, aber da passiert es nicht. Und ich möchte das eine so einen Einschub, das ist mir wichtig. Es geht mir nicht darum zu sagen, man muss nur ordentlich glauben und dann passiert ein Wunder, da wirst du gesund oder es passiert das und das. Diesen Automatismus höre ich immer wieder. Du musst mehr glauben und dann passiert das. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ich kann nicht Gott vorschreiben, da ist Gott souverän, dass ich sage, jetzt bete ich und dann passiert eine Heilung. Nein, das erlebe ich anders und ich lebe in vielen Christen. Gott ist souverän und er kann heilen oder er kann nicht heilen. Aber da stelle ich mich drunter und kann sagen, nein, ich weiß es nicht. Ich verstehe Gott nicht, warum er manchen heilt und anderen nicht. Ich kann mich nur darauf einlassen und sagen, Gott, wirk du und handel du. Und ich glaube, dass manchmal auch das Problem von denen ist, die dann sagen, Gott heilt immer, dass sie genau denselben Fehler machen wie die Nazarener. Sie haben ihre Vorstellung und sagen, Gott muss immer heilen. Aber es tut Gott nicht immer. Und das zeigt auch die Bibel nicht unbedingt immer. Aber trotzdem ist es hier an dem Punkt, dass man sich auch mal hinterfragen muss, warum passieren gewisse Dinge nicht? Und ich finde, ich habe so den Eindruck, dass Jesus den Menschen in Nazareth, aber auch uns heute indirekt die Frage stellt, bist du bereit, auch nach 5, nach 10, 20, 30 oder 60 Glaubensjahren, dass ich dir neu begegnen darf, dass du mich neu kennenlernen darfst, dass ich dein altes Bild von mir mal sprengen darf. Darf ich dir noch heiliger, gewaltiger, kräftiger, seelsorgerlicher, gnädiger, barmherziger, liebevoller oder sogar noch unbegreiflicher werden, als du mich bisher verstanden und erlebt hast? Es ist schade, dass die Menschen in Nazareth sich nicht mit der Tatsache auseinandergesetzt haben, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und es gibt Belege, zu ihrer Zeit gab es Belege. Denn die Tatsache ist, dass Gott Jesus selbst seine Messianität bei der Taufe zugesprochen hat. Nachdem nämlich Jesus vom Johannes den Täufer getauft wurde, kam der Heilige Geist ja in Form einer Taube auf ihn runter. Und Gott bestätigt damit die Aussage aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Weil die Menschen in Nazareth Jesus nicht als den Messias akzeptieren wollten, erleben sie nicht den Segen, von dem hier unsere Stelle aus Jesaja spricht. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Also man kann über jede einzelne dieser Aussagen eine eigene Predigt machen. Ich möchte das nur kurz anschneiden. Jesus verspricht, dass er allen, die sich geistlich arm fühlen, da geht es nicht um eine materielle Armut, sondern eine geistliche Armut, dass er das Evangelium bringt. Jesus in der Person ist das Evangelium und er sagt, wenn du mich hineinlässt, dann wird deine geistliche Wüste blühen. Jesus verspricht, dass er uns aus der geistlichen Gefangenschaft befreit. Den Juden, die das hören, war vollkommen klar, Jesaja hat damals in die Situation gesprochen, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft im Exil war. Und das war aber mittlerweile befreit. Und Jesaja spricht nicht nur um eine regionale Gefangenschaft, sondern er spricht hier von einer geistlichen Befreiung. Und genau das können wir auch erleben, wenn Jesus uns befreit. Er hat die Macht über okkulte Mächte. Er hat die Macht über unsere Süchte und unsere ungesunden Abhängigkeiten. Er hat die Kraft. Und Jesus verspricht, dass er körperlich und auch geistlich Blinde wieder sehen lässt. Körperlich, aber auch geistlich. Und ich finde das so wichtig, dass er uns immer wieder innerlich auch sehend macht, dass wir verstehen, wer ist er, was ist er und was kann er. Und Jesus verspricht, dass er aus Unterdrückung und Misshandlung befreit. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise sicherlich auch interpretieren, aber ich verstehe es auch geistlich, seelisch, wo wir gefangen sind, wo wir Gewalt erlitten haben, wo wir Missbrauch erlitten haben, dass da Jesus hineinkommt und er kann frei machen. Und schließlich spricht Jesus auch noch von diesem Gnadenjahr, ein Jahr der Gnade, unterschiedlich übersetzt. Die Juden wussten sofort, was damit gemeint ist. Jesaja bezieht sich hier auf das sogenannte Halljahr oder Jubeljahr oder auch Alasjahr, das man im Alten Testament findet. Das war so festgelegt, dass wenn ein Jude, der sich verschuldet hatte, und dann konnte der zum Beispiel seinen Grund und Boden verkaufen und hat dafür dann Geld bekommen und konnte weiterleben. Aber der Grund und Boden war weg. Oder wenn jemand, weil er nicht anders konnte, arm war, hat er sich versklavt, aber nur unter Juden, hat sich dort versklavt und war dann Eigentum dieses neuen Herrn. Und dann gibt es die Regel, alle 50 Jahre gibt es dieses Jahr. Und dann fällt der Grund und Boden wieder zu dem Besitzer zurück. Und der in Sklaverei ist, bekommt wieder seine Freiheit. Er wird wieder Herr. Und ich finde das eine wunderbare Sache. Aber es ist eine Vorausschau von Jesus, der sagt, du hast nicht nur einmal in 50 Jahren diese Möglichkeit, sondern täglich, sekündlich kannst du das in Anspruch nehmen. Die Menschen von Nazareth haben an ihrem Bild von Jesus festgehalten und mit Unglauben darauf reagiert. Und dadurch haben sie selbst verhindert, dass Jesus oder sich nicht darauf eingelassen, dass Jesus in ihrem Leben wirkt. Und ich finde, dabei hätten sie doch einfach es mal ausprobieren können. Also okay, sagst es, ich will es probieren. Aber das haben die Leute nicht gemacht. Und ich denke, wir brauchen diesen Fehler nicht machen, sondern wir können Jesus die Möglichkeit geben, dass er uns sich immer wieder neu und auch anders zeigt, weil das uns selbst zum Segen wird. Amen.